Wir haben eben miteinander ein Lied gesungen. Ich meine nicht das letzte, das wir gesungen haben, sondern das Lied, was wir davor gesungen haben. In dem heißt es, wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden. Freiheit, aus der man etwas machen kann. Freiheit, die auch noch offen ist für Träume, wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. Wollen wir das wirklich? Wollen wir offen sein für Träume, für Veränderungen? Ich habe die Predigt heute, man kann es hier sehen, überschrieben, von den ersten Christen lernen. Träum weiter. Ihr werdet auf der Folie heute mal nicht nur einzelne Bibelstellen in Farsi und Arabisch zu sehen bekommen, sondern ich habe heute mal ein Experiment gemacht und versucht, auch einige Überschriften mit Übersetzungshilfe zu machen. Ich bitte nicht immer aufzuschreien, sondern mir hinterher zu sagen, also die das überhaupt lesen können, ob das funktioniert, weil ich weiß, dass der Herr Google nicht immer ganz richtig im Kopf ist. Aber wir können es einfach mal testen. Das kündige ich vorab an, dass dann nicht irgendwelche Rückfragen gleich kommen. Unsere Vorstellungswelt ist begrenzt. Es gibt viele Dinge, an die hat man sich einfach gewöhnt. Zum Beispiel, dass man ab und zu mal Wasser trinken muss. Dankeschön. Das hängt mit unserer Erziehung zusammen, mit unserem Umfeld, mit dem sozialen Umfeld, in dem wir uns befinden, mit unserem Erleben. Oft ohne es zu merken, hängen wir fest in unseren Vorstellungen, in unserer kleinen Welt und merken gar nicht, dass es da draußen viel mehr gibt. In der jüdischen Gesellschaft zur Zeit Jesu bewahrte man Identität dadurch, dass man sich gegen die heidnische Welt abgrenzte. Nicht viel anders als manche christlichen Gruppierungen heute, die ihre Identität vor allem darin finden, dass sie sich abgrenzen, innerlich und äußerlich. In dieser Gesellschaft damals gab es viele Regeln, die den Zusammenhalt stärkten und Orientierung gaben. Die Reinheitsgebote. Es gab Vorschriften über reine und unreine Speisen. Dabei ging es nicht um Sauberkeit, sondern um religiöse Reinheit. Es gab Regeln für den Umgang mit Menschen, die woanders herkamen, mit Fremden. Es gab auch Anweisungen, wie mit Menschen umzugehen ist, die einem sogenannten unreinen Beruf nachgingen. Solch ein Beruf war zum Beispiel der des Gerbers. Er bearbeitete Tierhäute. Es stank in seiner Umgebung. Er kam mit Tod und Verwesung in Berührung. Undenkbar für einen frommen Juden, im Haus eines Gerbers einzukehren. Aber Petrus, einer der bekanntesten Apostel, von denen die frühe christliche Kirche spricht im Neuen Testament, tut genau das. Er ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon. Wir lesen das in Apostelgeschichte 10, Vers 6, in der Hafenstadt Joppe. Wahrscheinlich ist dieser Mann Christ, denn irgendwie müssen sie ja zusammengekommen sein. Petrus begeht nach dem Verständnis frommer Juden einen Tabubruch. Das war wohl für die ersten Christen klar. Ach so, das kommt gleich. Das war wohl für die ersten Christen klar. Die Reinheitsvorschriften durften nicht dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt werden. So lebte Petrus. Der Gerber gehört dazu. So hat Petrus Jesus verstanden. Aber wie ist es mit den ganz Fremden, den Nichtjuden? Dazu braucht Petrus einen Traum, in dem sich das klärt. Das Fremde muss ihn nicht mehr ängstigen. Es gibt keinen Grund, der Liebe Gottes Grenzen zu setzen. Das hatte er grundsätzlich begriffen. Und dann gerät er, wenn man den Text mal richtig liest, offenbar beim Gebet so regelrecht in Ekstase. Das ist ja auch schon bei manchen Christen verboten. Er sieht auf einmal all das Getier, was ihm nach dem Gesetz des Alten Testamentes zu essen verboten war. Und er hört eine Stimme, die sagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Das war für ihn unvorstellbar. Das war ein Sakrileg, dieses ganze Getier da zu essen. Lukas erzählt, Petrus sprach, nein, Herr, ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen zum Himmel. Dreimal hat Gott ihm das gesagt. Wie ist das, wenn wir jemandem sagen müssen, ich hab dir das doch schon dreimal gesagt? Das ist dann immer ein Zeichen, der hat's immer noch nicht kapiert. Nun, bei Petrus war es so, nach dreimal ging's. Er sollte es eigentlich verstehen, aber noch nicht so ganz. Aber da träumt noch ein anderer, ein römischer Militärhauptmann namens Cornelius. Fasziniert vom jüdischen Glauben beten er und seine Angehörigen, ohne zum Judentum überzutreten, zu Gott. Im Traum erscheint ihm ein Engel Gottes und fordert ihn auf, den christlichen Apostel Petrus zu sich einzuladen. Sagt ihm auch, der ist da bei einem Gerber namens Simon in Joppe zu finden. Auf die Idee wäre Cornelius auch nie von selbst gekommen. Er wusste doch, dass Juden das Haus eines Heiden gar nicht betreten dürfen. Wie konnte er ihn da einladen? So richtig verstand Petrus erst, was vorging, als Boten dieses Hauptmannes dann bei ihm anklopften, um ihn abzuholen. Aufgrund des Traumes ist er bereit, das Undenkbare zu tun, das Haus eines Nichtjuden zu betreten. Dort angekommen, sagt er zu der versammelten Menschenmenge, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Da hat Petrus verstanden. Er ist bereit, umzudenken. Und dann erzählt Lukas weiter. Ach so, man muss eigentlich auf On stellen, ne? Jawohl. Er erzählt weiter, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Ein kleiner Hinweis, unsere farsi-sprechenden Freunde haben das auf dem Papier. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Petrus lernt, Gott nimmt jeden an. Ich habe mal in verschiedenen Bibelübersetzungen nachgeschaut, wie die das so wiedergeben. Da wird dieser Vers, ich erfahre in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, in einer niederländischen Bibelübersetzung übersetzt. Ich lese es jetzt nicht in Niederländisch, weil dann kriege ich eine Halskrankheit. Aber wenn ich das, was da steht, dann ins Deutsche übertrage, heißt es, ungeachtet, zu welchem Volk die Person gehört. Darum geht es. Gott zieht keine Grenzen. Er ist für alle, die zu ihm kommen wollen. Er schließt alle in seine Arme, ohne Ausnahme. Gott stellt keine Bedingungen. Petrus erklärt diesen Menschen, was seine Botschaft ist, die er zu bringen hat. Er spricht davon, dass seine Botschaft eine Botschaft des Friedens ist. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Petrus spricht hier nicht zuallererst von Schuld und Sühne, er spricht vom Frieden, den Gott bringt. Er hat Menschen vor sich, die teilweise Militär bilden. Menschen, mit denen sein Volk nicht ganz gut zurechtkam. Er sagt, Gott hat durch Jesus Frieden verkündigt. Die Römer meinten, sie seien diejenigen, die für den Frieden im besetzten Israel stehen. Frieden durch Macht. Wir sind die Besatzer, wir behüten euch. Diese Vorstellung des Friedens durch Macht hat sich bis heute erhalten. Aber in Afghanistan ist kein Frieden, trotz der Präsenz auswärtigen Militärs. Im Irak ist kein Frieden, obwohl die USA eingegriffen haben. In Syrien hat sich die Lage etwas beruhigt, aber hier stehen Mächte, die eingegriffen haben im Konflikt miteinander. Cornelius wartete auf Petrus und seine Leute und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen, heißt es. Die Verwandten waren Römer, viele der nächsten Freunde wahrscheinlich ebenfalls und wahrscheinlich hauptsächlich Soldaten. Petrus konfrontiert die Römer damit, dass Frieden verkündet wird. Worte können Frieden vermitteln. Und er sagt, eine Person vermittelt Frieden, Jesus. Er schildert das Leben Jesu, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Jesus hat Menschen geheilt und böser Macht entrissen. Jesus bringt Frieden, weil er Menschen der Macht des Bösen entreißt. Er bringt Frieden, weil er Menschen heil macht. Sein Weg zum Frieden ist nicht das Schaffen von Macht, das den Unfrieden unterbinden soll. Jesus ist ja von Anfang an den Weg der Gegenmacht gegangen. Er wurde nicht als Sohn eines mächtigen irdischen Königs geboren, sondern als Kind armer Eltern. Er ist nicht mit Waffengewalt gegen die Römer vorgegangen, um sein Volk zu befreien, wie manche es von ihm erwarteten. Er hat Liebe gelebt und er begegnet durch Petrus mit dieser Liebe auch den Gegnern, den Unterdrückern und Besatzern, die sein Volk beherrschen. Petrus spricht auch von Jesu Tod und Auferstehung. Er erwähnt, dass Jesus nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern gegessen und getrunken hat. Die Griechen und Römer glaubten an ein Fortleben der Seele nach dem Tod, aber nicht an die Auferstehung des Leibes. Das ist für Petrus die Grundlage für das, was er dann feststellt. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Petrus fasst die Botschaft von Jesus als Botschaft des Friedens zusammen. Er schildert Jesus als den, der heilt und befreit. Er beruft sich auf Jesu leibliche Auferstehung und weist darauf hin, dass wir Vergebung der Sünden empfangen, also von Gott Trennendes weggeräumt wird, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Alles ist abhängig von Jesus. Es geht um die Beziehung zu ihm, nicht um Religion. Er fasst in wenigen Worten Entscheidendes zusammen und er lädt ein zur Hinwendung zu Jesus. Und bei Petrus lernen wir, wie wichtig es ist, umzudenken, um offen für Gottes Wirken zu sein. Als Petrus, so erzählt Lukas, noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen, also ein Ereignis ähnlich dem an Pfingsten. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser der Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in den Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da bliebe. Vielleicht hat er mit ihnen dann Taufkurs gemacht. Dieser Text ist nochmal in anderer Sprache. Hier heißt es, sie entsetzten sich, so die Übersetzung, aus der ich gelesen habe. Dieses Wort heißt einfach, sie gerieten außer Fassung. Sie gerieten außer sich. Das war doch unmöglich, dass Gott seinen Geist auch den Heiden schenkt. Das geht doch gar nicht. Man bedenke, dass das bis dahin eben noch nicht passiert war. Wir sind heute dran gewöhnt, denn hier sitzen ja fast nur Heiden, denen Gott auch mal seinen Geist geschenkt hat. Aber so ist das manchmal, wenn Geschehnisse nicht in unsere Welt hineinpassen. Wenn etwas anders läuft, als wir uns das vorstellen. Wenn Gewohntes geht und Ungewohntes kommt. In der Gemeindeberatung erlebe ich das manchmal, dass in Gemeinden Menschen sind, die setzen sehr viel Zeit, Kraft und Geld dafür ein, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es doch so schön ist. Und kämpfen dafür, dass sich bloß nichts verändert. Das Problem ist, wenn ein Mensch nur dazukommt, dann verändert sich etwas. Wenn Menschen in eine Gemeinde kommen, dann tut sich was. Dann geschieht Veränderung. Da kann man eigentlich gar nichts gegen tun, außer Gemeinde so zu leben, dass bloß keiner mehr dazukommt. Ihr lacht. Es gibt Menschen, die wollen das genau haben. Zu mir hat mal in einer Gemeinde, in der ich längere Zeit war und dort auch Jugendarbeit gemacht habe, jemand gesagt, also in unserer Gemeinde kann eigentlich nur jemand Jugendarbeit machen, der hier auch aufgewachsen ist. Das empfand ich als ein interessantes Kompliment. Ich war nicht in dieser Gemeinde aufgewachsen. Diese Leute, die mit Petrus dahin kamen, dachten wohl, Jesus, der Messias, der sei nur etwas für die Juden. So wie die calvinistischen Christen, als sie nach Aufhebung des Ediktes von Nantes, das den Calvinisten, also den reformierten Evangelischen, die gleichen Rechte wie den Katholiken garantiert hatte. Sie fielen 1685 in Südafrika ein. Sie nahmen sich einfach das Land. Und natürlich, soweit sie Franzosen waren, bauten sie Wein an und fühlten sich als die Herren des Landes. Sie nannten sich Afrikaner mit 2a. Andere nannten sie die Buren, das heißt sowas wie Bauern. Bis ins 21. Jahrhundert kämpften Menschen auch nach der Aufhebung der Rassentrennung gegen die Gleichberechtigung aller Menschen und beriefen sich auf ihre Vorfahren, die den Einwohnern einfach das Land gestohlen hatten. Sie durften das ja, denn sie waren von Gott dazu auserwählt, meinten sie. Lange Zeit wurde die Rassentrennung mit Bibelworten begründet, dass anfänglich nicht die frommen Buren, sondern britische Missionare der einheimischen Bevölkerung den christlichen Glauben nahebrachten, dass die Buren, die dies später auch taten, eine göttliche Sendung darin sahen, Weiß und Schwarz auch in christlichen Kirchen zu trennen, hing wohl eng mit ihrem Verständnis der Erwählungslehre zusammen, die in calvinistischen Kreisen entstanden war und die auch leugnet, dass alle Menschen zu Gott kommen können. So sitzen manchmal die abstrusesten Vorstellungen, manchmal wie hier bei einer vermeintlich biblisch begründeten Rassentrennung, könnte man sogar sagen, dämonischen Vorstellungen in uns fest, weil wir es so gelernt haben, weil wir vielleicht damit aufgewachsen sind. Ich hoffe, wir nicht, aber diese Menschen. Bei uns sind es andere Dinge. In der Apostelgeschichte 10 begegnen wir zwei Menschen, die Gott aus ihren Vorstellungen herausführte. Er tat das durch Träume. Nie wären sie wohl von selbst auf das gekommen, was dann geschah, dass Gott dieser ganzen Ansammlung von heidnischem Militär den Geist Gottes schenkte. Aus ihrer Geschichte können wir lernen. Wir können daraus lernen, dass Gott keine Grenzen zieht. Gott mag nicht nur Menschen wie dich. Er mag auch dich, aber auch andere. Gott ruft nicht nur Menschen wie dich. Ihn kennenlernen zu dürfen, ist keine Auszeichnung für irgendetwas. Kein Privileg im Sinne, ein Privileg gegenüber anderen. Jeder ist von ihm eingeladen. Jeder darf zu ihm kommen. Auch die oder der, der ganz anders ist. Und wir gehören zusammen. Die, die Jesus kennenlernen, sind gemeinsam Volk Gottes. In der Geschichte haben sich unterschiedliche Gemeindeformen entwickelt. Jahrzehnte meines Lebens habe ich darüber unterrichtet. Aber Jesu Gebet im Garten Gethsemane war, auf dass sie alle eins seien. Etwas, was sich übrigens der Christliche Verein junger Menschen auf seine Fahnen oder wie immer man es nennen will, geschrieben hat. Einheit geht nicht dort, wo man zur Selbstaufgabe gezwungen wird. Einheit heißt nicht, alle anderen machen es so, wie ich das will. Vielleicht, weil man dazu gezwungen wird, weil man der Kleinere ist oder der Ausländer. Die Aufspaltung der Christen wirft viele Fragen aus. Warum gibt es eigentlich so viele christliche Kirchen? Gott will, dass wir aufeinander zugehen, dass wir einander als Christen erkennen, und das geschieht in manchen Institutionen wie der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Das geschieht auch manchmal ganz praktisch, wie bei den, das ist ein Name eines Zusammenschlusses, den Freikirchen in Österreich, ein Zusammenschluss von 5 verschiedenen Freikirchen. Der Ökumenia-Kirkan in Schweden, in der 3 verschiedene Freikirchen, Baptisten, Freie Evangelische Gemeinde und Methodisten zu einer Kirche zusammengewachsen sind. In Italien bilden die evangelische Kirche, die Waldenser, die Methodisten und die Baptisten eine gemeinsame Kirche. Aber so weit müssen wir gar nicht denken. Das geschieht draußen. Zur Gemeinschaft untereinander sind wir alle aufgerufen. Auch in dieser Gemeinde, in der so viele unterschiedlichen Typen sitzen, kennen wir uns eigentlich, begegnen wir uns, laden wir uns ein, hören wir aufeinander, lernen wir voneinander. Gott zieht keine Grenzen, das sollten wir auch nicht tun. Die Botschaft Gottes ist eine Botschaft des Friedens. Die Botschaft Jesu fordert uns auf, einander im Frieden zu begegnen. Das bedeutet auch, nicht nur ein schnelles Urteil zu haben, sondern auf andere zu achten und ihnen zuzuhören. Sich selber zu hinterfragen, wenn man ein Urteil fällt. Zu bedenken, warum der andere sich anders verhält, und zu bedenken, warum man das selber nicht gut findet. Man muss ja nicht immer Recht haben. Und durch die Ereignisse um Petrus werden wir aufgefordert, umzudenken, um offen für Gottes Wirken zu sein. Neue Bewegungen aufbrechen, dann ist das heute oft so, dass sich neue Gemeinden bilden. Oft nicht, weil sie sich von anderen abgrenzen wollen, sondern weil andere das Neue nicht zulassen wollen. Das Ungewohnte, das Andere. Man hält so gerne fest an dem, was man gewohnt ist. Und es sind nicht immer die älteren Menschen, die das tun. Es gibt auch junge Sturköpfe. Sturheit ist ja meist ein anderes Wort für nicht mehr belehrbar sein. Festgefahren. Festgefahren, das birgt Gefahren. Da muss Gott unsere Gedanken verändern und manchmal vielleicht auch Träume schicken. Die Träume, die Gott schickt, sind nicht unbedingt die, die uns bestätigen und die uns gefallen. Hoffentlich bleiben wir offen für Träume. Offen ist für Träume, wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. So haben wir es eben jedenfalls gesungen. Petrus ist an uns eine Anfrage. Zum Beispiel können wir es uns vorstellen, dass wir Menschen in unser Haus einladen oder uns Menschen in ihr Haus einladen. Lässt unser Terminkalender Freiraum für offene Kontakte, auch zu Menschen, die noch in dem Sinne, wie wir es heute oft gebrauchen, Heiden sind. Lassen wir uns Freiraum, miteinander zu reden, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Auch denen, von denen wir glauben, da ist sowieso alles verloren. Ich wollte jetzt extra nicht Hopfen und Malz sagen. Da klappt ja gar nichts. Die sind ja nicht interessiert am Evangelium. Oft ist das Gegenteil der Fall. Lasst uns mit dieser Botschaft des Friedens umdenken, auf Menschen zugehen, ihnen begegnen und untereinander, auch aufeinander hören, einander kennenlernen, wie wir denken, wie wir Jesus erleben, was er für uns bedeutet. Dadurch wird man reicher. Ich kann es euch bestätigen. Amen.